Ja, wo tut man eigentlich das Abendmahl hin? So im Gottesdienst, am ersten Sonntagsgottesdienst im neuen Jahr, muss das Abendmahl nicht nach der Predigt sein? Das heißt, wo all das, was wir als Christen so richtig, als Fromme so richtig zu tun haben und derjenige, der das kann, der darf dann das Abendmahl nehmen? Wohin platziert man das Abendmahl eigentlich richtig? Wir haben es in den Lobpreis mitten hineingesetzt. Wo man nichts tun kann und auch dazu nicht aufgefordert ist, sondern das, was Gott getan hat, feiert und ihn darüber preist. Ich darf kommen mit meiner Schuld. Du hast das Grab besiegt, erobert, steht da ja sogar im Englischen. Du hast alles für mich getan, Halleluja. Nur ein Wort bleibt übrig zu sagen, dich zu ehren. Halleluja, lobet Gott. Wo tut man das Abendmahl eigentlich hin? So am Anfang des Jahres und am ersten Gottesdienst müsste das nicht ganz zum Schluss nach der Predigt sein, wo so richtig gesagt wird, was im Jahr getan werden muss, bewegt werden muss als Gemeinde, hier und da und in der Stadt und so viel ist zu tun und lasst uns anpacken. Und ich denke, das ist sachgerecht, immer wieder auch das Abendmahl nach der Predigt kommen zu lassen, natürlich. Aber ich denke, es ist auch in Ordnung, das Abendmahl ganz am Anfang. Das, was wir sind, das, was wir haben, ist tatsächlich davon abhängig und daraus entsprungen, dass Gott für uns alles getan hat. Und was hat er sich da für Leute ausgesucht, die schon am Abendmahlstisch miteinander anfangen zu zanken? Wer den Herrn verraten wird und bedarfsweise streitet man sich, wer von uns der Größte ist, das würden wir auch hinkriegen, mit anderen Worten, mit anderen Gesten, natürlich. Aber genauso ist Mensch, genauso sind wir. Und Gott wusste, auf wen und auf was er sich einlässt. So zu tun, als ob wir die super Frommen wären, das nicht. Nun ist der Vers, der über das ganze Jahr 2017 gesetzt ist, nun auch nochmal so ein I-Punkt genau auf diesen Gedanken. Es fängt an mit, ja, es fängt ganz sachte an mit einem Vers, den wir, denke ich, alle kennen. Ich lese ihn mal vor aus Hesekiel 36. Der Mann heißt Jechezkeel. Die Züricher Übersetzung, die Jerusalem, die katholische Übersetzung macht daraus Ezechiel. Luther, der Barmherzige, macht für die deutsche Zunge Hesekiel. Und Hesekiel, das geht gar nicht. Also dieser Prophet, wie auch immer er heißen mag, gelebt hat er tatsächlich so um 600 vor Jesus. Der hat diesen Vers geschrieben. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Natürlich, man möchte, wenn man in eine Gemeinde oder Kirche geht oder irgendwas Frommes hören möchte, dann sind das so Verse, die man am besten hören möchte. Friede, Freude, Eierkuchen, mach so weiter, wie du bist. Amen. Nicht? Alle kommen ermutigt aus dem Gottesdienst und kriegen ein frommes Zettelchen, so kriegen wir es heute ja auch in die Hand. Wenn man solche Verse, die immer nur Friede, Freude, Eierkuchen verkündigt, nicht mal hinterher guckt, reinbohrt, was steht da eigentlich? Dann bleibt man bei dieser oberflächlichen Zuckergussgeschichte stehen. Und das ist es aber nicht. Wenn man sich mal Hesekiel anschaut, oder Ezechiel, oder wie auch immer er heißt, dann merkt man, dass da eine ganz andere Situation dahinter steht als so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Situation. Dass es darauf hinausläuft, dass Gott einen neuen Bund schenkt und dafür alle Voraussetzungen gibt, das ist ein Geschenk Gottes, das ist etwas, was besonders ist, was unseren Gott auszeichnet. Hesekiel gelebt. Er hat zu der Zeit gelebt, wo die Israeliten, jedenfalls die oberen 10.000, in Babylon sind, im heutigen Irak. Die Babylonier haben Jerusalem erobert. Nachdem die Assyrer 100 Jahre vorher Jerusalem auch schon erobert haben, die 10 Nordstämme relativ vernichtet haben. Die Babylonier nehmen das, was übrig geblieben ist, nach Babylon. Hesekiel gehört zu den Leuten, die bei der ersten Eroberung, bei der freundlichen Eroberung durch die Babylonier, dann nach Babylon gekommen sind. Das, was er in Babylon predigt, predigt Jeremia zur gleichen Zeit in Jerusalem. Denn man fängt an, Rebellion zu verkünden. Die Truppen sind wieder abgezogen, wer weiß, wo sie hingekommen sind. Wir könnten jetzt einen Aufstand machen, lasst uns die babylonische Herrschaft abschütteln. Und sowohl Hesekiel in Babylon als auch Jeremia in Jerusalem sagen, nein, das ist eine Strafe Gottes. Aufgrund der Dinge, die in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten vorher passiert sind, lasst uns diese Strafe aus der Hand Gottes annehmen. Das ist eine freundliche Strafe. Die Babylonier haben sogar einen Juden, einen Israeli zum König eingesetzt, als Statthalter, als Platzhalter der babylonischen Herrschaft, einen eigenen König. Besser können wir es doch gar nicht haben. Was wollt ihr eigentlich? Dass das bei den Israelis zur damaligen Zeit nicht gut angekommen ist, wehrkraftzersetzend angekommen ist. Du bist ja nur jemand, der den Babyloniern zum Munde redet. Die sind weit weg, die kommen nicht mehr wieder. Man kann sich vorstellen, dass das die Israeliten nicht hören wollten, sondern von einem Propheten hören wollten. Friede, Freude, Eierkuchen, mach Krieg, der Herr wird dich segnen. Nach geraumer Zeit geschieht dieser Aufstand. Nach ein, zwei Jahren kommen die Babylonier und die nächste Eroberung ist nicht sehr freundlich. Und es passiert danach noch ein Aufstand. Und die dritte Eroberung ist erst recht nicht freundlich. Babylonien macht Jerusalem zu einem Trümmerfeld. Die Assyrer haben einen Teil der Israeliten nach Assyrien gebracht, die Babylonier haben großen Teil nach Babylon gebracht und die restlichen Aufständischen, die sich haben retten können, sind in Ägypten gelandet und bauen dort Ghettos, jüdische Ghettos, zerstreut in alle Völker. Und jetzt fragen die Völker, wer seid ihr? Wir sind Juden, habt ihr auch einen Gott? Ja, wir haben auch einen Gott. Was ist das denn für ein Gott, der euch so zerstört? Wie geht euer Gott denn mit euch um? Unser Gott hat uns gesegnet. Was macht euer Gott? Ja, das hat er vorhergesagt. Was, das hat er euch noch vorhergesagt? Und ihr seid trotzdem bei diesem Gott geblieben? Na, da tut ihr mir aber leid. Was müsst ihr für einen brutalen Gott haben, der so mit dem eigenen Volk, was er auserwählt hat, umgeht, es ihnen noch vorher sagt und dann sie auch noch richtig vernichtet? Naja, ihr seid hier, hier seid ihr in Sicherheit. Eine Situation, die so Gott nie gesagt hat, aber die entstanden ist. Überall, wo sie hinkamen, haben sie von ihrem Gott und ihrem Glauben berichtet. Und was ist bei den Völkern hängen geblieben? Die tun einem aber leid. Bietet ihm doch irgendeinen anderen Gott an, denn ihr eigener Gott ist ja fürchterlich, das kann man ja... Hier fängt der eigentliche Predigttext an. Vers 21. Ich sah, wie meine Ehre auf dem Spiel stand. Denn die Israeliten brachten mich bei allen Völkern in Verruf. Darum richte ihnen diese Botschaft aus. Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden meine Heiligkeit sehen, wenn ich euch helfe. Das verspreche ich euch. Ich hole euch zurück aus den fernen Ländern und fremden Völkern, bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch unrein machte. Das Getreide lasse ich wieder wachsen, damit ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Die Bäume sollen wieder Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Nie mehr werden die anderen Völker euch verspotten, weil ihr nichts zu essen habt. Dann sollt ihr euch daran erinnern, wie falsch eure Wege und wie schlecht eure Taten waren. Wegen eurer Schuld werdet ihr euch selbst verabscheuen. Ich, der Herr, sage euch, Israeliten, nicht um euretwillen erweise ich euch so viel Gutes. Ihr müsst euch schämen für alles, was ihr getan habt. Man kann verstehen, dass Gott darauf reagiert. Wenn die Israeliten verstreut im ganzen vorderen Orient berichten müssen von dem, an wen sie denn glauben und was für einen Gott sie denn haben. Und ein ganz krummes und schiefes Bild bei den Völkern entsteht. So einen Gott habt ihr, der euch nur rechts und links einen hinter die Ohren haut, von dem einen, von dem anderen Volk, und jetzt hat er euch rausgetrieben, ihr tut uns fürchterlich leid. Kommt und betet auch unsere Götter an. Die sind viel besser als eure. Gott zieht offensichtlich die Notbremse und sagt, nee, das geht nicht, so nicht. Das muss ich verhindern, das muss ich verändern, da muss etwas passieren, an der Stelle muss ich eingreifen. Ich greife ein, nicht um euretwillen. Was heißt auserwählt sein? Israel, das auserwählte Volk Gottes, die Bibel ist ja voll von diesem Wort. Aber was heißt das, wenn am Ende des Predigttextes steht, ihr müsst euch schämen? Auserwählt, wenn du Kartoffeln kaufen gehst oder wenn du ein Bauer bist und Kartoffeln aus dem Feld rausholst, die Kartoffeln, die du auserwählst, das heißt nicht die fauligen. Wenn du zum Bauern gehst und was kaufen willst, nimmst du nicht den Sack, wo 2, 3 faulige oben drauf liegen, dann nimmst du einen auserwählten Sack, da sind nur gute drin. Müsste man nicht denken, wenn Gott ein Volk auserwählt, dann müsste es ein besonders gutes Volk, ein besonders leistungsfähiges, schönes, großes, kräftiges, wie auch immer. Ihr müsst euch schämen. Das am Ende dieses Predigttextes zu hören mit dem Thema, Gott hat Israel auserwählt, das klingelt doch in den Ohren. Das passt doch irgendwie nicht, oder? Was hat sich Gott da auserwählt? Ich müsste es übertragen auf die 12 Jünger. Was hat sich Gott da für Jünger auserwählt? Noch am Abendmahlstisch fangen die an, miteinander zu streiten, wer von uns der Größte ist. Ich oder du sowieso nicht. Das sind nicht die heiligen Leute, das sind nicht die Leute, die so vor Heiligkeit, nicht, dass sie kaum noch laufen können, nicht, sondern das sind ganz andere. Die Bibel scheint das Wort Auserwählung irgendwie anders zu verstehen. Ihr müsst euch schämen. Wenn ich mir überlege, im Koran, wenn der Koran über Mohammed so berichten würde, Allah hat Mohammed auserwählt, alles, was er angepackt hat, hat er schief gemacht. Er muss sich schämen. Das würde in einer heiligen Schrift nie stehen. Die Bibel macht das aber mit Israel so. Die berichtet sehr knallhart, was die Israelis schief gemacht haben und sagt mit diesem Propheten, alles, was ihr gemacht habt, es ist nur krumm und schief geworden. Fürchterlich. Und das, was ich jetzt tue, ist nicht um euretwillen. Wenn ein Mann sowas einer Frau sagt, ich heirate dich, aber so wie du aussiehst, das ist nicht der Grund. Nicht rechts und links, einer um die Ohren. Was ist das für eine Art und Weise, damit umzugehen? Ihr seid mein auserwähltes Volk, aber guckt euch mal an. Fürchterlich. Schämen sollt ihr. Das muss man auf der Zunge sich erstmal zergehen lassen und überlegen, sag mal, warum macht Gott sowas eigentlich? Was heißt das denn? Gott wählt sich ganz normale Menschen aus. Wenn zum auserwählten heiligen Volk nur ganz auserwählte Heilige gehören würden, wenn nur die Auserwähltesten der auserwählten Heiligen das Abendmahl nehmen dürften, müssten wir ja auch ganz anders Gemeinde bauen. In diesem Gottesdienstraum würden nur die Heiligen kommen und zum Abendmahl nur die Superheiligen. Du nicht. Wir müssten ganz anders Gemeinde bauen, wenn nur die Auserwählten, nicht? Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann würde man zu einer ganz merkwürdigen Art von Gemeinde kommen. Nur die ganz Heiligen würden dann sozusagen, ja was auch immer sie dann würden. Wenn Gott von Anfang an, hier wird ja der neue Bund vorbereitet, nicht? Ein neuer Bund, ich stifte einen neuen Bund und einen neuen Geist und neues Herz und so weiter, ich fange neu mit euch an. Das fängt an der Stelle an, wo Gott dem Volk erstmal deutlich sagt, ich weiß ganz genau, mit wem ich's angefangen habe, wen ich auserwählt habe. Ihr seid nicht die Besten, die es gibt. Ihr seid nicht die Heiligsten, ihr seid nicht die, und an der Politik Israels heute kann man das ja sehen, das sind nicht die, die sind genauso Menschen wie alle anderen, von Hass und von Vergeltung und von was weiß ich was getrieben, wie andere Völker auch, natürlich. Das ist es offensichtlich nicht. Wenn aber ein Auserwählter weiß, dass er eigentlich von sich aus dazu nicht taugt und trotzdem auserwählt bleibt und ist, und Gott auch nochmal deutlich seine Fehler auf den, nicht beim Propheten hier, nicht? 2000 Jahre danach lesen wir die Fehler Israels immer noch. Ist ja peinlich. Nicht? Kann man diese Verse nicht mal rausstreichen? Warum müsste das noch 2000 Jahre weiter so laufen? Gott nimmt das in sein heiliges Wort auf, was die Israeliten alles falsch gemacht haben und sagt dann, und sie sind mein auserwähltes Volk. Heilsgewissheit. Wenn es einen neuen Bund gibt, das Thema Heilsgewissheit hängt an dieser Stelle. Ich kann meines Heiles nur gewiss sein, der Erwählung durch Christus nur gewiss sein, wenn ich weiß, dass Gott weiß, wer ich bin. Und dass er ganz bewusst gewusst hat, dass ich Schuld habe und Schuldner bin. Und dass er dafür eine Lösung getroffen hat, eine Lösung gefunden hat. Wenn zum Abendmahl oder zur Gemeinde nur die Superheiligen zugelassen sind, dann verdünnt sich das an der Spitze ganz, ganz schnell. Ich kann nur einladen, zu Gott zu kommen, so wie wir sind, wenn wir wirklich kommen dürfen, so wie wir sind. Heilsgewissheit hängt an dieser Stelle, wenn ich weiß, dass Gott weiß, wer ich bin. Wenn er mich erwählt, weil er mich erwählt hat und nicht, weil ich gut bin. Ich bin nicht erwählt, weil ich gut bin, sondern ich bin erwählt, weil Gott mich lieb hat. An der Stelle hängt Heilsgewissheit. Wenn Heilsgewissheit an meiner Qualität hängen würde, dann wüsste ich, dass ich morgen schon wieder gesündigt habe. O Herr, kannst du mich überhaupt noch erwählen? Ich würde am laufenden Band mit irgendwelchen Selbstzweifeln herumlaufen. Ich kann nur meines Heiles gewiss und fröhlich sein, wenn ich weiß, dass Gott weiß, wer ich bin. Guck dir doch mal das auserwählte Volk Gottes an. Die müssen sich schämen. Was für eine Liebeserklärung. Und ich habe euch trotzdem lieb. Das ist ja die Liebeserklärung dahinter. Und ich habe euch trotzdem erwählt und ich heirate dich trotzdem. Heilsgewissheit, die nicht an meiner Qualität festgemacht ist, das ist Heilsgewissheit, die bis in Ewigkeit hält. Die nicht an meinem Frommsein, an der Menge der Gebete, an wie oft ich die Bibel lese und wie lange ich bete oder was auch immer, die nicht daran hängt, sondern an der Liebe Gottes zu mir. Allein deine Gnade genügt. Wir haben es gesungen. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Allein deine Gnade genügt. O Herr, ich weiß selber, wer ich bin, und steht's in deinem Wort auch nochmal. Das ist ja peinlich. Ihr müsst euch schämen. Das könnte man über uns genauso sagen. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als Israel auch. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als die ersten Jünger auch. Wir streiten uns genauso wie sie, wie die Kesselflicker. Mal so, mal so, mal kann man es sehen, mal kann man es hören, mal kann man es nicht sehen, weil es per E-Mail läuft. Ja. Heilsgewissheit hängt aber tatsächlich an dieser Stelle. Der neue Bund fängt tatsächlich ganz neu an. Der neue Bund fängt tatsächlich ganz neu an. Um meiner Ehre willen. Abendmahl gehört mitten in den Lobpreis. Abendmahl gehört eigentlich nicht hinter die Predigt, sondern eigentlich mitten in den Lobpreis. Weil das Einzige, was übrig bleibt, ist Halleluja. Halleluja, Herr, für diesen Weg, den du gewählt hast, den du gebaut hast und du weißt, wer ich bin und hast mich trotzdem lieb. Ich verstehe es nicht, aber Halleluja, mehr bleibt mir nicht übrig. Gottes Ehre. Gott beginnt neu, weil es um seine Ehre geht, nicht um meine Qualitäten. Erwählung heißt nicht, ich bin so gut, sondern er hat mich lieb. Ich bin erwählt um Christi willen, nicht um meinetwillen. Das zu buchstabieren, da fängt man an, in seinem Glauben fröhlich zu werden. An dieser Stelle fängt man an, in seinem Glauben fröhlich zu werden. Wenn man das wahrgenommen hat, wenn man das verstanden hat, um was es da eigentlich geht. Bei all dem, was in unserer Welt uns durcheinander bringt, durch nicht mal hier einen Bombenanschlag und 30 tot und da mal einen Bombenanschlag und hier ein LKW und da ein LKW, man kann ja irre werden. Eigentlich hätte man irre werden können zur Zeit Jesu, als Jesus am Tisch mit seinen Jüngern sitzt und sie fangen sich an zu streiten, wer der Größte ist. Nicht? Könnt ihr nicht mal euren Mund halten? Ich will jetzt Abendmahl feiern mit euch. Man kann irre werden. Das Zeichen. Ich hole euch zurück. Das Zeichen, ich hole euch zurück. Ihr seid es nicht wert, aber ich hole euch zurück. Ihr habt alles verbaselt, aber ich gebe euch neuen Segen. Und das Getreide wird wieder sprossen, die Bäume werden wieder grün und so weiter. Aber um euretwillen tue ich das nicht. Aber um meiner Ehre willen, weil bei den Völkern ist ein völlig falscher Eindruck über mich als Gott entstanden. Das lasse ich nicht zu. Es ist um meiner Ehre willen. Israel ist in seinem Land nicht, weil sie so gut sind, sondern um der Ehre Gottes willen. Hier steht in diesem Text, damit alle Völker sehen, dass ich der Herr bin. Punktum. Und die Verheißung ist, Psalm 23, vor zwei Wochen habe ich schon gepredigt, ich schenke ihnen voll ein im Angesicht ihrer Feinde. Punktum. Und das tue ich nicht um euretwillen, sondern um meiner Ehre willen. Und damit alle Völker erkennen, es gibt einen Gott. Es ist schon komisch, womit haben wir angefangen? Ich werde euch einen neuen Geist geben, neues Herz, Amen, Friede, Freude, Eierkuchen, ihr könnt nach Hause. Wenn man anfängt, mal nachzubohren, in welche Situation so ein Vers gesagt ist, dann bekommt er Kontur, dann bekommt er Hintergrund, dann kann ich ihn einordnen. Da ist es nicht mehr nur so ein Zuckergussding, sondern da wird die Tiefe und dessen, was Gott eigentlich, worunter Gott gelitten hat an seinem Volk, dann auch deutlich. Ferne Länder, ihr seid verstreut, eigentlich seid ihr es nicht wert, ihr seid viel zu klein, Vers 13 und 14 habe ich nicht mitgelesen, man wird euch nicht mehr verspotten als Kinderlose, sondern es werden viele neu entstehen und so weiter und so weiter. Neuanfang, neuer Bund. Hier beginnt an dieser Stelle tatsächlich der neue Bund. Der neue Bund ist nicht bei der Erfüllung der 10 Gebote, obwohl für uns als Christen die 10 Gebote ganz wichtig sind, das will ich nicht sagen. Aber dieser Bund, der neue Bund, ist nicht aufgebaut auf der Erfüllung der 10 Gebote, sondern auf der Gnade Jesu Christi. Und Jesus sagt, alle Gebote sind zusammengefasst, liebe Gott und deinen Nächsten, Punkt. Nicht, da wird nicht in der Kasuistik genau aufgerichtet, wann Sünde und wann nicht Sünde ist. Da haben wir nicht 243.000 Gebote, die wir alle genau erfüllen müssen, damit wir in den Himmel kommen. Und wer das 45. Gebot übertritt, der kommt dann wieder nicht in den Himmel. Nicht, darum geht es nicht. Jesus fasst alle Gebote zusammen und sagt, patsch, liebe deinen Nächsten und Gott wie dich selbst oder wie auch immer und Schluss ist. Aber ein neuer Geist und ein neues Herz. Es geht um das Herz, es geht um meine Beziehung zu Gott. Nicht um das Erfüllen von irgendwelchen Worten und Geboten, ob sie nun im Konjunktiv oder wie auch immer stehen. Wozu das in Israel geführt hat, wohin das in Israel geführt hat, wissen wir auch. Am Schabbat war es nicht erlaubt, zu reisen. Aber weil man halt auf Wasser auf dem Schiff reisen durfte, haben die Rabbiner gesagt, okay, am Schabbat darf man auf Wasser reisen. Also haben die frommen Juden, um das Gebot nicht zu übertreten, einen Schlauch mit Wasser auf den Kamel gesetzt, um dann auf Wasser zu reisen und haben das Gebot, meinten sie jedenfalls, nicht übertreten. Wenn man in eine Kasuistik hineinfällt, findet man immer irgendeinen Hinterausgang, wo man Gott meint, ein Eigentor schießen zu können. Und das kann man nicht. Und das kann man nicht. Jesus fasst alle Gebote zusammen und sagt, das Eigentliche ist, dass dein Herz bei Gott zu Hause ist. Dein Herz an der Seite Gottes. Ob du ihn verstehst oder ob du alles, darum geht es nicht, sondern dass du bei ihm zu finden bist und bei ihm zu Hause bist. Bei der Erwählung der Schwachen und derjenigen, die sich schämen sollen, beginnt die Heilsgewissheit. Ihr müsst euch schämen. Aber ich erwähle euch trotzdem. Das ist ein großes Stückchen, was da steht. Neuer Bund, er wird skizziert. Hier steht im Propheten, dass es mit Wasser, mit reinem Wasser zu tun hat, Wasser und Geist. Das erinnert mich an Johannes 3, an das Gespräch Jesu mit Nikodemus, wo Nikodemus fragt, wie ist das denn mit neuem Werden, mit Neuwerden und so weiter. Und Jesus sagt, durch Wasser und Geist muss es geschehen. Und für uns als Gemeinde ist das mit Taufe zu tun, hat das mit Taufe zu tun und mit der Erfüllung mit dem Geist. Und Taufe hat damit zu tun, dass ich mich dafür entscheide, dass ich mein Herz Gott zuwende. Taufe, reines Wasser, das ist etwas, was ich tun kann. Ich wende mich Gott zu. Und dass Gott dann seinen Heiligen Geist schenkt, ist die Antwort darauf. Herz und Geist, das wird er verändern. Meine Hinwendung zu Gott, das ist meine Sache. Das ist etwas, was ich tun kann und muss. Eine zweite Chance. Wenn Gott einem Volk eine zweite Chance gibt, wie würdest du das machen, wenn du deinem Freund oder wem auch immer eine zweite Chance gibst? Wenn man alles auf Null zurückfährt und genau nochmal so anfängt, Ist das dann die Möglichkeit einer zweiten Chance? Oder ist es nicht viel sinnvoller, die Dinge komplett zu ändern? Wenn Israel nochmal zurück aus Babylon und Assyrien und Ägypten, wo sie überall damals waren, zurück ins gelobte Land und mit dem gleichen Bund nochmal anfangen. Ist das gleich in Grün. Nur wenn es einen neuen Bund gibt, auch wenn Gott von seiner Seite her neu anfängt, einen neuen Eingang schafft, dann, und das ist mit dem neuen Herzen, mit dem neuen Geist geschehen. Entweder so geht es, denn über die Gebote geht es nicht. Denn über die Gebote geht es nicht. Ich schaffe es als Mensch nicht, alle heiligen Gebote einzuhalten. Das geht nicht. Und Jesus sagt dann noch gemeinerweise, selbst wenn du daran denkst, hast du das Gebot schon übertreten. Nicht nur die Tat reicht dafür aus, sondern schon der Gedanke daran ist zu übertreten. Ja, wer kann es schaffen? Über das Thema Gebote kann es nicht sein. Wer meint, mit frommen Taten in den Himmel zu kommen, wird es nicht schaffen. Sondern nur über diesen Zugang des neuen Bundes durch Jesus Christus, der das Grab geplündert hat, der das Grab, wie haben wir es eben gesungen, erobert hat, der neues Leben hat. Derjenige, der neues Leben hat, der den Tod besiegt hat, der hat neues Leben. Nur er ist derjenige, der uns neues Leben geben kann. Normalerweise fragt man am Ende einer Predigt immer, und was sollen wir jetzt tun? Die ganze Predigt habe ich dafür verwendet, zu sagen, wir brauchen nichts tun. Gott hat alles getan. Was macht man am Ende einer Predigt, die heißt, du brauchst nichts tun? Das Einzige, was du tun kannst, ist Halleluja sagen. Der Predigttext hört an der Stelle auf, ihr müsst euch schämen. Da dachte ich mir, das kannst du nicht predigen. Es ist doch verblüffend, dass Gott das durch den Propheten dem Volk Israel sagt. Was muss sich jetzt verändern? Natürlich, das Land liegt in Trümmern und so. Wenn Gott verheißt, ihr werdet zurückkommen, dann heißt es, nehmt Maurerkellen mit, nehmt genügend Mörtel dabei, nehmt genügend Holz dabei. Nicht, man hätte jetzt nach, was müssen wir tun? Eine Menge von Baumaterial, der nächste Baumarkt wird geplündert. Nicht, dann können wir ins gelobte Land. Nee. Ihr müsst euch schämen. Scham ist ja etwas, wo ich erkenne und anerkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe, oder? Ich schäme mich nicht für Dinge, die ich richtig gemacht habe. Das muss man ja auch nicht. Aber wenn ich erkenne, dass ich ziemlich daneben gelegen habe, dann ist es mir peinlich. Das ist der erste Schritt da, wo mein Herz sich verändert. Aus einem harten Felsen wird ein weiches Herz. O Herr, tut mir leid. An der Stelle beginnt ja neuer Bund, Bekehrung. Da beginnt ja eigentlich die Frage nach dem Wasser der Taufe. Da beginnt Bekehrung, dass ich mich zu Gott hinwende. Der neue Bund beginnt tatsächlich hier in Hesekiel oder Ezechiel oder wie auch immer er heißt, 36. Mit dem, dass ich mich vor Gott beuge und mich schäme und anerkenne, dass er Recht hat und dass ich fürchterlich daneben gelegen habe, damit beginnt ja eigentlich mein Verhältnis zu Gott, sich zu heilen, ein neues zu werden. Ja, der Prophet hat schon recht. Gott hat recht durch den Mund des Propheten, wenn er den Predigttext an dieser Stelle beenden lässt mit »Du sollst dich schämen, Israel«. Wenn ihr erkennen werdet, was ihr alles falsch gemacht habt, dann werdet ihr euch schämen. Das kommt an mehreren Stellen im Hesekiel vor, ich meine 34 auch, also einige Male. Ja, das stimmt, neuer Bund beginnt an der Stelle, wo mein Herz wirklich weich wird, wo die Härte aus meinem Leben herauskommt und ich in dieser Form vorbereitet vor Gott erscheine. Herr, du hast recht. fang neu mit mir an. Und dann sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Gnade Gottes euch zur Umkehr leitet? Nicht die Strafe. Die Strafe hat manchmal bei unseren Kindern manchmal das Gegenteil, jetzt erst recht, ne, bewirkt. Das halte ich durch oder irgend sowas. Die Strafe ist es nicht immer. Und wenn man die Strafe erhöht, nicht, du musst heute barfuß ins Bett oder irgend sowas, nicht, das bringt es dann irgendwo nicht. Aber wo die Gnade das Herz verändert, da ist es verändert. Weißt du nicht, dass die Gnade Gottes dich zur Umkehr leitet? Dass Gott weiß, auf was er sich mit dir eingelassen hat und trotzdem sagt, du darfst kommen. Herzlichst hat mich verlangt, mit euch, Petrus und Thomas und Judas und wie sie alle heißen, dieses Abendmahl zu feiern. Fantastisch. Halleluja. Lass uns miteinander beten. Wer betet?